Ja, wir setzen das Thema fort von letzter und vorletzter Woche. Wir haben uns ja die letzten beiden Abende damit beschäftigt, was der Geist Gottes auf dieser Welt tut, wie er was schafft. Also vorletzte Woche ging es darum, dass er immer am Schaffen ist. Er ist Schöpfer. Er produziert, er erfüllt mit Leben, er wiederbelebt auch, er regeneriert die ganze Schöpfung, kann man sagen. Und bis hin zur neuen Schöpfung, er tut auch was in uns und er ist derjenige, von dem alles Leben, alle Erweckung, alle Kraftwirkung ausgeht. Er ist das Leben, muss man sagen. Und dann haben wir letzte Woche gesehen, er lebt auch durch das und schafft auch durch das hindurch, was er an Gaben austeilt. Und da merken wir, da kommt er so richtig in Fahrt, wenn Menschen da sind, die mitmachen sozusagen. Also vorletzte Woche haben wir ja gesehen, der Geist ist letztendlich in allem, was lebt, selbst im bösesten Wesen. Das ist ja was ganz Kurioses, wo wir ein bisschen hängen geblieben sind, dass letztendlich überhaupt kein Leben möglich ist, ohne dass irgendwie noch so ein Restbestand von dem da ist, was Gott eigentlich mal hineingelegt hat. Aber so richtig in Fahrt kommt das Leben und kommt auch die Kreativität und damit das Schöpferische in dem Moment, wenn sich Leute auch für den Geist Gottes öffnen und ihn reinlassen und ihn loslegen lassen. Wir waren von daher eigentlich letzte Woche und vorletzte Woche also einer ganzen Anzahl von Widersprüchen auf der Spur, scheinbare Widersprüche. Denn einerseits sind wir konfrontiert mit der Tatsache, was ich gerade gesagt habe, dass selbst im gottesfernsten Wesen auf dieser Welt irgendwie noch was da sein muss von Gottes Gegenwart, zumindest, dass es ausreicht, dass derjenige lebt. Und dass er auch noch einige Dinge tun kann, was an ursprünglichen Gaben und an Fähigkeiten mal reingelegt war. Denn wenn nicht das Leben und die Fähigkeit noch da wären, dann wäre auch der Geist Gottes in keiner Weise mehr vorhanden. Es gibt kein Leben, keine Kreativität, keine Weisheit, ohne wenigstens dieses kleinen Bisschens noch vom Geist Gottes. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass wahre Weisheit und Kreativität eigentlich immer eine Frucht davon ist, dass sich jemand dem Geist nähert, dass jemand vom Geist wirklich durchdrungen wird und erfüllt wird. Also ein Beispiel, 1. Könige 5, Vers 10, da heißt es, die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als die Weisheit Ägyptens. Was man bei diesem Text merkt, ist zum einen, es gibt auch in Ägypten und bei den Söhnen des Ostens echte Weisheit. Es gibt Weisheit auch unter denen, die Gott nicht kennen. Da spürt man was von diesem Thema. Ja, also auch unter den Heidenvölkern kann es Weisheit geben. Und da tauchen wir jetzt schon so langsam ein in das, worum es heute geht. In allem, was lebt, ist noch irgendwie was vom Geist Gottes, sonst würde es kein Leben geben. Deshalb kann die Weisheit gottloser Menschen trotzdem schon auch Weisheit sein. Allerdings lesen wir hier, wird bei Salomo gesagt, dass seine Weisheit noch größer war als bei all den anderen, weil eben auch die Fülle des Geistes Gottes größer war als bei allen anderen. Und das ist der Punkt. Wenn der Geist hineinkommt, dann nimmt das, was ohnehin in der ganzen Schöpfung irgendwie auch da ist, so richtig Fahrt auf. Und dann gewinnt es Kraft und dann fängt Gott wirklich an, in größerem Maße Wege zu bereiten und was zu schaffen und Dinge wiederherzustellen. Deshalb ist es immer auch ein guter Indikator dafür, wie sehr der Geist in uns präsent ist, ob nämlich seine schöpferischen Gaben und seine Weisheit in uns zunehmen. Die werden in dem Maße zunehmen, wie der Geist zunimmt, der Geist Gottes. So, dann, um nochmal so zwischen diesen Polen hin und her zu switchen, einerseits finden wir echte Weisheit, auch unter Ungläubigen, und Weisheit Gottes, haben wir letzte Woche gesehen, ist immer ein Ausdruck seines schöpferischen Handelns, seiner Kreativität. Das werden wir uns dann gleich nochmal genauer anschauen. Und andererseits sagt die Bibel manchmal, dass die Weisheit dieser Welt im Grunde gar keine echte Weisheit ist. Und da haben wir wieder so einen scheinbaren Widerspruch. 1. Korinther 3, Vers 19, denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott, denn es steht geschrieben, der die Weisen fängt in ihrer List. Also nicht alles, was nach Weisheit aussieht, ist echte Weisheit im Sinne Gottes. Und es kann auch manches, was aus menschlicher Sicht weise erscheint, in den Augen Gottes die reinste Torheit sein. Noch ein Text, 1. Korinther 1, Vers 20 und die folgenden Verse. Da heißt es, wo ist ein Weiser? Wo ist ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Die Weisheit der Welt. Das ist so ein Begriff, wo man fragen muss, was ist die Weisheit der Welt? Wird ja pauschal so die Weisheit von Nichtchristen mit der Weisheit von Christen verglichen. Die Christen sind wirklich weise und die Nichtchristen, die nennt man einfach nur so oder die bilden sich das ein. Mal ehrlich, welcher Mensch auf dieser Welt ist gemessen an der Weisheit Gottes denn wirklich weise? Welcher Christ ist wirklich weise auf dieser Welt, wenn man ihn nicht mit anderen Menschen vergleicht, sondern mit Gott persönlich? Niemand. Im Grunde stehen wir alle dumm da, wenn sich Gott uns nicht offenbart. Und selbst dann stehen wir immer noch dumm da, gemessen an dem, welche Weisheit Gott selbst hat. Also es lohnt sich überhaupt nicht, sich mit Menschen zu vergleichen und an Menschen zu messen. Man wird immer jemanden finden, der weiser ist und der in mehr Torheit unterwegs ist als man selbst, hoffe ich mal. Das Letzteres auch gilt. Aber wenn wir uns an Gott messen, dann müssen wir sagen, ist alle Weisheit, die wir haben, immer auch irgendwie Weisheit dieser Welt. Es ist immer nur Stückwerk, so wie Paulus sagt. Wir haben es bei Gott selbst mit der Weisheit in Person zu tun, mit der Schöpferkraft in Person, mit der Kreativität in Person. Und es übersteigt alles, was wir als Menschen, egal ob Christ oder nicht Christ, jemals fassen können, wo wir uns irgendwie annähern könnten. Es ist und bleibt Stückwerk. Und trotzdem wirkt seine kreative Schaffenskraft und seine Weisheit überall unterschiedlich dosiert in der ganzen Gesellschaft und auch in seinem Leib, in seiner Gemeinde. In unterschiedlich starkem Maße. So, also das sind so nochmal aufgerissen, so die ganze Bandbreite. Widerspricht sich das jetzt alles gegenseitig? Ich glaube nicht, aber es bleibt eine spannende Spurensuche durch die Bibel hindurch, um das ganze Thema irgendwie zu fassen und einzuordnen und zu verstehen, wie Gott auf dieser Welt unterwegs ist, unter uns und außerhalb von uns, in der ganzen Gesellschaft. Ich sehe in der Bibel mehrere Antworten, die verschiedene Aspekte von Gottes schöpferischem Handeln unter uns betonen. Und wir wollen heute einfach mal so ein bisschen dranbleiben und schauen, wie wir uns durcharbeiten können und mal von oben drauf schauen und schauen, wie kommt Gott auch in die Gesellschaft hinein, auch in die nichtchristliche Gesellschaft, in die ungläubige Gesellschaft. Er ist ja irgendwie auch da, aber er ist auch unter uns nochmal in einem ganz anderen Maß. Und wie interagiert das miteinander, Gemeinde Jesu und auch Gesellschaft? Und wie reagieren wir auf Gott? Wie reagiert die Gesellschaft auf Gott? Und da beginnen wir an folgendem Punkt. Zum Teil muss man einfach mal feststellen, dass Gottes Geist einfach weht, wo er will, wo er gerade Lust hat. Und manchmal auch an Orten und unter Menschen und bei Gelegenheiten, was uns als fromme Menschen auch manchmal herausfordern kann. Wen Gott sich erwählt für bestimmte Aufgaben. Da kann man manchmal erschüttert sein, dass er nicht uns genommen hat, sondern manch einen, dem wir das weder gönnen noch zutrauen. Aber wo wir mit der Tatsache konfrontiert sind, dass es eben der Geist Gottes ist, der bestimmt, wo er unterwegs ist, wo er etwas von seiner Schöpfungskraft und von seiner Weisheit auch austeilt und wen er mit einbezieht in seine Pläne. Aber das ist absolut irre, wenn man die Bibel liest, zu lesen, wen er einbezieht in seine Pläne, in die Vollziehung seiner Pläne, von Anfang bis Ende. Bei den Jüngern ist es schon abenteuerlich genug, aber wenn man mal schaut, wer sonst in der Bibel auftaucht, als Teil von Gottes Plan, mitunter Leute, die von Gott selbst gar nichts wissen. Er gab heidnischen Königen Weisheit. Er hat Leuten wie dem Pharao in Ägypten oder Nebukadnezar als König von Babylon prophetische Träume gegeben, die teilweise Bedeutung haben bis in unsere Zeit hinein, über viele Jahrhunderte hinweg. Im Übrigen, die ersten Städtebaumeister, die ersten Musiker, die ersten Schmiedemeister, so Schmiedekünstler, handwerklichen Künstler, waren Nachfahren von Kain, dem ersten Mörder. Also aus der falschen Familie, muss man sagen. Da hätte Gott auch noch die paar Jahre warten können und Seth und seine Nachfahren begnaden können mit all diesen Dingen. Ja, sind diese Branchen, in denen diese Leute hervorragend waren, deshalb böse und verwerflich? Wohl kaum, denn beispielsweise hat David später dasselbe Musikinstrument gespielt wie Jubal aus der Familie Kains, schon lange, lange Zeit zuvor. Also Gott kommt hier hinein in eine völlig verdrehte Familie, die die ersten Morde begangen haben, und er erweist sich in seiner Kreativität, in seinem schöpferischen Wirken. Entscheidend ist am Ende immer, wen die Leute damit angebetet haben, mit dem, was sie konnten, und weniger, was sie konnten und was ihre Werkzeuge und ihre Instrumente dafür waren. Paulus zum Beispiel, um das nochmal ein bisschen jetzt weiterzutreiben, Paulus sagt in Athen zu den Philosophen, dass Gott allen Menschen Leben, Atem und alles gegeben hat, was sie haben. Alles steht dort. Also alles, was alle Menschen haben, egal welcher Mensch, alles, was wir an Möglichkeiten zur Verfügung haben, ist von Gott gegeben, sagt Paulus. Apostelgeschichte 17, Vers 25. Also alles, was an Fähigkeiten da ist, an Gaben, dass man überhaupt was kann. Das ist von Gott gegeben, und Paulus steht da mit den Philosophen auf dem Areopag in Athen und sagt ihnen das. Also es gibt nichts an Fähigkeiten, was nicht irgendwie von Gott ist, und das gilt für alle, selbst für die Ungläubigsten überhaupt auf dieser Welt. Er kann auch Götzendienern Weisheit und Erkenntnis geben, wenn er Lust drauf hat, kann man sagen. Und er kann sie in wichtige kreative Prozesse seines Handelns einbeziehen. Und wenn uns das überrascht, dann reicht es, die Bibel zu lesen. Da sind wir überführt. Dort kommt es häufig vor. Von daher wäre es, um nochmal bei der Weisheit zu bleiben, absolut unweise unsererseits. Es wäre töricht, so das schöne alte Wort in der Bibel. Es wäre töricht, wenn wir glauben würden, dass außerhalb der Gemeinde Jesu Gott nichts tun kann und keine göttliche Weisheit, keine Kreativität, die irgendwie von Gott inspiriert ist, vorkommen würde. Und dass wir von all dem nichts zu lernen hätten. Aber dass wir sozusagen die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, wie man sagt. Denn mitunter gebraucht Gott die Magier aus dem Orient, um die Schriftgelehrten in Jerusalem zu beschämen und letztendlich ihrer Gottesferne zu überführen. Wir haben Weihnachten gerade durch, wurde im Erzgebirge wieder kräftig zelebriert. Und wenn man sich bewusst macht, die ganze Geschichte dahinter, dass also im Griechischen ist dort von Magoi die Rede, also Magier aus dem Orient, die gekommen sind, die sich von Astrologie haben leiten lassen, und Gott hat sie am Ende noch auf diesen Wegen zu Jesus geführt, und sie waren eher bei ihm als all die Schriftgelehrten, die genau sagen konnten, was die Propheten über den kommenden Messias vorhergesagt haben. Also an der Stelle merkt man, der Geist weht, wo er will. Und mitunter baut er eben Leute in seine Pläne ein, was uns als fromme Menschen völlig irritieren kann. Wo wir uns fragen, warum die und nicht wir. Also lasst uns nicht glauben, dass wir aus einem weltlichen Umfeld keine wichtigen Impulse von Gott zu erwarten hätten. Ich habe damals Zivildienst in einem Obdachlosenheim gemacht und habe dort die Nächte verbracht. Und diese Leute dort, die waren fast alle Alkoholiker und auch oft im Rausch, wenn ich mit denen geredet habe. Aber es kam oft vor, dass die Dinge gesagt haben, wo ich gemerkt habe, dass Gott zu mir redet. Die haben Impulse mir gegeben, mir Sachen erzählt, auf eine Weise geantwortet und reagiert, wo ich an mehreren Stellen gemerkt habe, es ist Gott, der zu mir redet durch diese Leute. Er erwählt sich die, er erwählt sich auch oft die Schwachen. Also da werden wir gleich nochmal drauf kommen. Die, von denen man es nicht erwarten würde, und die, wo wir vielleicht manchmal denken würden, alle außer der. Und er tut das an vielen Stellen auch, um uns um unser Herz auch demütig zu halten. Aber da werden wir gleich nochmal drauf schauen. Lukas 16, Vers 8. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Diesen Text, den hatten wir letzte Woche schon mal. Das ist ein absolut verrückter Text. An dem Text kann man hängen bleiben und drüber nachdenken, und bis zum Ende verstehe ich ihn trotzdem nicht, was Jesus hier wirklich alles sagen will, denn es ist absolut verrückt, das ist dieses Gleichnis, was er erzählt, dieses Beispiel, was er bringt, und am Ende sagt er auch noch, die Söhne dieser Welt, sind an manchen Stellen einfach mal klüger als die Kinder des Lichts, also lernt von ihnen. Das heißt, da ist was von Gottes Weisheit manchmal in der Welt, ich will mal diesen Begriff wirklich so verwenden, das heißt in allem, was uns als Leib Jesu umgibt, da ist manchmal was vorhanden, wo wir was zu lernen haben. Wo Gott was reingelegt hat, wo andere uns manchmal noch was vormachen. Oder Sprüche 1, Vers 20, die Weisheit schreit draußen, auf den Plätzen lässt sie ihre Stimme erschallen. Die Weisheit Gottes, die schreit draußen rum, kann man sagen, draußen auf den Plätzen, manchmal nicht unbedingt hier bei uns und in unseren Kirchen, sondern auf den Plätzen lässt sie ihre Stimme erschallen. Und wir sind hier konfrontiert mit der Souveränität Gottes, der einfach überall rumschreit, wo er rumschreien will, durch seine Weisheit, durch seine Kreativität. Und der manchmal auch raus auf die Plätze geht, und wenn wir nicht rechtzeitig da sind, dann nimmt er sich halt andere. So wie Jesus sagt, ja, wenn die nicht schreien, dann werden die Steine schreien. Gott sucht sich schon jemanden, der mitmacht. Ob die ihn schon kennen oder nicht, ist dann nochmal eine zweite Frage. Die werden dadurch ja auch nicht automatisch errettet, dass Gott sie gebraucht. Aber Gott gebraucht sie. Und Gott ist zur Stelle. Und deswegen ist die Frage, mit welcher Herzenshaltung gehen wir erstmal ran an die Welt? An das, was uns umgibt. Mit welcher Herzenshaltung gehen wir ran an die Gesellschaft? Rechnen wir damit, dass Gott am Wirken ist, auch an Orten, wo wir noch nicht mal waren? Also draußen auf den Plätzen schreit die Weisheit mitunter rum. Selbstverliebt gehen wir vielleicht manchmal davon aus, dass wir, unsere Kirchen, unsere Gruppen, unsere Gemeinschaften, die eben die Weisheit maximal verinnerlicht haben. Aber Gott kann uns beschämen, wenn uns vielleicht manchmal die Magier aus dem Orient zuvorkommen und links und rechts überholen, während die Schrift wir als Schriftgelehrte über seinen Schriften brüten. Wer weiß, von welcher Seite Herr Gott uns belehren und unsere Kreativität Nachhilfeunterricht erteilen möchte? Wer weiß? Also, ich will uns helfen, dass wir erstmal wirklich auch mit einer Zurückhaltung da auch auf die Welt schauen, in Anführungsstrichen, ja, auf den Bereich schauen, wo die Menschheit sich nun mal bewegt, auch in ihrem Unglauben. Lasst uns mit demütigem Herzen die Augen offen halten, von woher der Geist seine Impulse sendet. Und es war nicht nur einmal, dass auch in der Geschichte Israels entscheidende Dinge, die mit der Geschichte des Volkes zu tun haben, auch von den umliegenden Heidenvölkern beigesteuert wurden. Manchmal nicht nur angenehme Dinge, aber es war trotzdem eine Führung Gottes. Ein herausragendes Beispiel, wie ein frommer Mann von der Weisheit anderer Völker profitieren kann, ist Mose letztendlich, der Führer Israels. Apostelgeschichte 7, Vers 22 heißt es, und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter, er war aber mächtig in seinen Worten und Werken. Also von wem wurde Mose unterwiesen? Vom Geist Gottes, von den Ältesten Israels, von seiner Verwandtschaft, von seinen Eltern, von einem Engel? Nein, sondern von der Weisheit der Ägypter. Der Mann, der Israel angeführt hat und der einen unmittelbaren Zugang zu Gott hatte, er hat ihn sogar gesehen an einer Stelle, von wem lässt Gott ihn unterrichten? Von der Weisheit der Ägypter. Und jetzt muss man sich überlegen, und zwar der Ägypter, die das Volk jahrelang, jahrhundertelang in Sklaverei gehalten haben und die dafür gesorgt haben, dass die ganzen Jungs umgebracht werden sollten. Von diesen Ägyptern hat er Mose unterrichten lassen. Da kann man sich fragen, ja, was für eine Weisheit hat man denn zu erwarten von einem Volk, was das Volk Gottes versucht klein zu halten und zu versklaven und alle Kinder ausrotten lässt. Und er schickt Mose sozusagen Gottes bestes Werkzeug, um das Volk nach Kanaan zu führen, den schickt er an den Königshof von Ägypten, um ihn dort in der Weisheit der Ägypter unterrichten zu lassen. Wer weiß, was er alles gelernt hat, wahrscheinlich hat er Lesen, Schreiben gelernt, hat Leitungskompetenzen wahrscheinlich auch viel dort verinnerlicht. Ich meine, am Hofe des Pharao als Sohn, Adoptivsohn der Tochter des Pharao, da kann man vieles wahrscheinlich lernen und verinnerlichen, was damit zu tun hat, später mal ein Volk zu leiten. Und Schriftkundigkeit hat letztendlich wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass er uns auch manches hinterlassen hat. Ja, die Bücher Mose. Jesus redet auch von den Schriften Moses. der uns einiges hier aufgeschrieben hat. Hier wird nichts relativiert, es ist die Weisheit der Ägypter. Sie wird als Weisheit bezeichnet. Er hat dort in einem heidnischen Umfeld Kompetenzen sich angeeignet und angeeignet bekommen von Gott durch ein heidnisches Umfeld hindurch, was ihm letztendlich geholfen hat, in dem zu leben, was Gott mit ihm vorhat. Und das muss man erstmal so hören. Also wer weiß, welche Kompetenzen Gott uns aneignet in einem Umfeld, was ihn gar nicht kennt. Auf Arbeit, im Kollegenkreis, vielleicht im Familienkreis, wo man sich wünschen würde, dass dort Glaube wächst und dass dort mal was vorangeht hin zu Gott. Aber ist vielleicht nicht. Und trotzdem kann es sein, dass das der Ort unserer Ausbildung ist, wo wir ganz, ganz viel verinnerlichen können, wo Gott uns mit Weisheit beschenkt durch Leute, wo wir vielleicht in unserer Arroganz manchmal denken, von denen haben wir keine Weisheit zu erwarten. Die kennen ja nicht mal Gott oder so. Also hier ist Gott kreativ genug wiederum, um manchmal unsere Erwartungen noch auf den Kopf zu stellen. Wir müssen auf dieser Welt mit vielen Spannungen klarkommen, unter anderem, dass es zum einen erstmal nichts und niemanden gibt, dessen Reden, dessen Denken, dessen Handeln nur gut ist. Nicht mal unter uns hier im Raum. Und gleichzeitig müssen wir auch damit klarkommen, dass es zugleich also nichts und niemanden gibt, den Gott nicht in seiner Gnade und Weisheit trotzdem gebrauchen kann und mit den Dingen ausrüsten kann, die nötig sind, um uns weiterzuführen, um seine Pläne zu verwirklichen, um einen Beitrag zu leisten zu seinem Wirken, zu seinem Handeln hier auf dieser Welt. Das gilt für unsere gesamte Umgebung, unser gesamtes gesellschaftliches Umfeld. Wer weiß, wen Gott als nächstes gebrauchen will? Wer weiß, wen Gott als nächstes ausrüstet mit irgendeiner Fähigkeit, mit irgendeiner Gabe, die entscheidend ist für das Leben von uns oder für das Leben unserer Umgebung und unserer Orte, aus denen wir kommen? Wenn man den hohen Priester Kaiphas mal als Beispiel heranzieht, dann merken wir, es ist sogar noch viel verrückter, denn er war das geistliche, religiöse Oberhaupt zu der Zeit in Israel. Von dem hätte man erwarten müssen, dass er den Willen Gottes als erstes erkennt und vollzieht. Und er hat das Gegenteil getan, nämlich er hat Jesus mit hinrichten lassen. Er war einer derjenigen, der zur Stelle war, um Jesus anzuklagen und ans Kreuz nageln zu lassen. Muss man sagen, maximale Enttäuschung eines geistlichen Oberhauptes. Und jetzt könnt ihr überlegen, von welchem geistlichen Oberhaupt ihr schon mal enttäuscht wurdet und wo ihr auf Kriegsfuß seid mit irgendwelchen Leuten, von denen man eigentlich was anderes erwartet hätte. Und hier heißt es in Johannes 11, Verse 49 bis 52, einer aber von ihnen, Kaiphas, der jenes Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr hoher Priester war, prophezeite er, dass Jesus für die Nation sterben sollte und nicht für die Nation allein, sondern dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte. Also die zerstreuten Kinder Gottes zusammenbringen wird, Einheit schaffen wird. Also wie bitte? Er prophezeit, und zwar echte Prophetie über Jesus. Das ist ja keine Wahrsagerei hier von der anderen Seite, sondern er prophezeit durch Gott, und zwar einfach nur, weil er in dem Jahr hoher Priester war und weil Gott Lust drauf hat, durch hohe Priester zu reden. Auch wenn es die hohen Priester sind, die seinen Sohn kreuzigen lassen. Und an der Stelle, das kann uns auch vor den Kopf stoßen, diese Geschichte, denn die konfrontiert uns damit, dass Gott mitunter Menschen gebraucht, einfach nur aus Prinzip, ob die nur ihn wollen und kennen oder nicht, was die für Schaden anrichten, ansonsten scheint nicht die große Rolle zu spielen, sondern es kann sein, Gott redet durch so jemanden einfach, weil er ein Amt hat und Gott hat Freude dran, durch dieses Amt zu wirken. Es kann sein, Gott redet an bestimmten Orten einfach nur, weil er sich aus Prinzip dazu entschieden hat, dort zu sprechen, dort zu wirken, dort zu handeln, auch wenn vieles im Argen liegt. Und hier, ich glaube nicht, dass wir hier einer Ausnahme begegnen, denn wir finden das Prinzip dahinter immer wieder in der Bibel. Von daher lasst uns auch in der heutigen Zeit eine gewisse Ehrfurcht da auch walten vor dem, dass Gott manchmal an bestimmten Orten und durch bestimmte Leute einfach aus Prinzip weiterhin wirkt, selbst wenn sich ihre Gesinnung längst verfinstert hat. Und an der Stelle brauchen wir ein Unterscheidungsvermögen, aber was wir eben auch brauchen, ist eine Herzenshaltung, die erstmal damit rechnet, dass man Gott an allen Orten begegnen kann. Und dass Gott, wenn er will, an allen Orten wirkt, egal wie viel dort kreuz und quer und schräg liegt und durcheinander geht. Wahnsinn, oder? Also dieses Beispiel, das kann einen sprachlos machen. Von daher, lasst uns nie prinzipiell, so aus Prinzip, etwas ablehnen, weil es von jemandem kommt, der nicht auf der Seite Gottes steht. Es wäre Dummheit, so zu leben. Das ist nicht die Weisheit Gottes, Dinge aus Prinzip abzulehnen, weil sie aus einer bestimmten Richtung kommen. Möglicherweise gebraucht Gott jemanden einfach Kraft seines Amtes oder auch einfach, weil er Lust drauf hat. Warum auch immer, müssen wir nicht verstehen. Es kann sein, dass Gott Künstler, Musiker, Politiker, Wissenschaftler, Journalisten, Leute aus der Unterhaltungsindustrie und so weiter irgendjemanden gebraucht, in seine Pläne einbaut, obwohl sie ihn überhaupt nicht kennen. Es kann sein, Gott tut es einfach, weil es ihm wichtig ist, weil es ihm wertvoll ist. Es kann sein, dass ein und dieselbe Person an einer Stelle völligen Blödsinn macht und völlig gegen Gott agiert und im nächsten Moment von Gott eingesetzt wird, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, die wichtig ist. Und es kann sein, er hat einfach eine Eigenschaft, die man dazu braucht und Gott nutzt sie, um was Gutes rauszuholen. Und dann im nächsten Moment haut derjenige wieder was raus, was völlig daneben ist. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir nie aus Prinzip irgendwas ablehnen, sondern dass wir immer fragen, Gott, bist du es vielleicht? Bist du es vielleicht jetzt? Bist du es vielleicht diesmal? Dass wir immer wieder neu auf der Suche nach Gott sind und nicht einfach nur in unserer Oberflächlichkeit die Welt einteilen in bestimmte Kategorien oder die Gemeinde Jesu einteilen in bestimmte Kategorien. Es wird uns in die Irre führen, wenn wir in so einer Haltung unterwegs sind. Sondern prüft alles, sagt sein Wort und das Gute behaltet. Es gibt keine Aussage in der Bibel, die heißt, also wenn einmal klar ist, dass das daneben ist, dann braucht ihr nicht mehr prüfen, dann ist die Sache klar und geordnet, sondern prüft alles, immer wieder. Wenn sowas drinsteht in der Bibel, dann bedeutet das ja, dass es offenbar sein kann, dass alle Dinge auch mal gut sein könnten. In einem bestimmten Moment, in einer bestimmten Tagesform, wenn Gott sich entscheidet, jetzt in einer bestimmten Weise zu wirken. Es kann sein, dass schlechte Politiker, zum Beispiel auch, um ein Beispiel zu wählen, zu einem bestimmten Zweck in ihrer Amtszeit gut sind und von Gott eingesetzt sind für einen ganz bestimmten Zweck. Und kann sein, ringsrum passiert Haufen Blödsinn, aber es kann sein, es ist eine Sache, die Gott im Fokus hat, wo er sagt, das ist, der Mann ist einfach geeignet dafür oder die Frau und ich setze sie ein für einen bestimmten Zweck und in der nächsten Legislaturperiode ist was anderes dran, aber deswegen lasst uns nie einfach nur nach dem äußeren Schein urteilen und nach dem, was ringsrum geschieht, sondern immer Gott fragen, Gott, wo bist du drin? Was ist deins in dem Ganzen? Es kann sein, dass Journalisten manchmal durch ihre Art der Berichterstattung Schaden angerichtet haben, aber im nächsten Moment von Gott gebraucht werden, um irgendwas Wichtiges ans Licht zu bringen. Und da brauchen wir eine demütige Haltung, die immer auf der Suche ist nach Gott. Wo ist Gott drin in dem Ganzen? Also ich glaube zum Beispiel, dass Gott in den letzten Jahrzehnten häufig auch investigativen Journalismus genutzt hat, um Korruption, um Ungerechtigkeit, um Betrug ans Licht zu bringen und damit manchmal auch Veränderungen bis in die höchsten Kreise hineinzubringen, auch gesellschaftlich manches umzuwälzen. Und gleichzeitig haben manchmal dieselben Leute mit ihrer Berichterstattung auch durch Fehleinschätzungen Schaden angerichtet im Leib Jesu. Aber deswegen ist die Sache nicht an sich schlecht. Deswegen sind Menschen nicht an sich völlig zu verachten und zu verwerfen, sondern es ist immer die Frage, Gott, wo bist du gerade drin? Was ist das, was du gerade hervorbringst, was du schaffst, was du kreierst? Egal durch wen. Längst nicht jeder, der von Gott gebraucht wird, hat einen guten Charakter und scheint aus menschlicher Sicht geeignet zu sein. Denkt mal an Jona. Also Jona, der hat die Vernichtung Ninives herbeigesehnt. Er wollte, dass Ninive ausgelöscht wird, obwohl Gott diese Stadt retten wollte durch die Warnung, die er durch Jona aussprechen wollte, Jona wollte genau deshalb ja nicht auf Gott hören und dorthin gehen, weil er Angst hatte, Gott könnte diese Stadt retten. Weil sein Wunsch war, dass diese Stadt auf keinen Fall gerettet wird. Also seine Herzenshaltung war das Gegenteil von der Herzenshaltung Gottes in dem Moment. Und wen sucht sich Gott aus, um diese Botschaft zu bringen? Na, Jona. Da müsste man sagen, ausgerechnet den, der sogar bereit war, der war lieber bereit zu sterben, im Wasser zu ersaufen, als dass Ninive gerettet wird. Und Gott gibt ihm wieder eine neue Chance und will unbedingt, dass dieser Kerl nach Ninive geht und die Warnung ausspricht, damit Ninive gerettet wird. Und es passiert am Ende. Und Jona ist am Ende, wirklich am Ende, weil er sagt, ich hab's geahnt, dass du gnädig bist und diese Stadt retten könntest. Die Jünger Jesu, Jakobus und Johannes, ja, die Jesus selbst als Donnersöhne bezeichnet, die bitten darum, dass Feuer vom Himmel fallen darf, dass sie das machen können, damit die Feinde Jesu ausgelöscht werden, während Jesus die ganze Zeit damit beschäftigt ist, zu predigen, dass man die Feinde lieben soll, dass man ihnen vergeben soll, immer wieder, und seine eigene Mannschaft wünscht den Feinden den Tod. Zwischen der einen und der nächsten Predigt von Jesus. Gott gebraucht Menschen in der Gesellschaft und in der Gemeinde oft nicht wegen ihrer reinen Weste oder ihres heiligen Charakters, sondern manchmal einfach nur aufgrund seiner Gnade und aufgrund vielleicht einzelner Qualitäten, die so ein Mensch mit sich bringt, wo er sagt, das reicht zumindest aus, um die nächsten Schritte zu gehen und um irgendwie noch was zu reißen für das Reich Gottes. Wenn solche Leute, die Gott auserwählt, und da gliedere ich uns jetzt mal mit ein, wenn wir bewusst mit Gott leben würden oder das eben tun, dann können wir natürlich noch ein Vielfaches mehr an Frucht bringen. Aber Gott in seiner Gnade und in seiner Souveränität, der gebraucht auch Leute, die nicht viel mehr Frucht bringen als das Mindestmaß, was Gott aus ihrem Leben rausholt. Also wenn solche Leute wie Jona mit einer anderen Herzenshaltung rangegangen wären, wer weiß, was noch alles hätte passieren können. In anderen Städten, mit anderen Völkern. Aber trotz ihrer verkehrten Herzenshaltung macht Gott trotzdem was draus. Und sein Dienst in Ninive war gut. Er hat Frucht gebracht. Obwohl er nicht nach äußeren Kriterien nicht der Richtige dafür war. Von daher lasst uns immer vorsichtig sein im vorschnellen Urteilen und Klassifizieren unserer Umgebung und unserer Gesellschaft. Ich habe schon vor Jahren manchmal mehrmals auch nach politischen Wahlen zum Beispiel gebetet und Gott gefragt, warum sind bestimmte Leute, bestimmte Parteien, bestimmte Personen jetzt rangekommen? Was ist da schiefgelaufen? was geht da vor sich? Und mir sind manchmal infolge dessen, dass ich gebetet habe und Gott gefragt habe, sind mir manchmal im Nachhinein Dinge aufgefallen, Zusammenhänge deutlich geworden, die mir gezeigt haben, dass Gott manchmal die Lage anders einschätzt als wir. Obwohl wir uns ja auch um eine geistliche Sicht und Haltung bemühen. Aber Gott hat eine Perspektive, wo er manchmal sagt, jetzt gerade durch den. Oder gerade durch die. Und vielleicht jetzt gerade mal, weil die einfach nur verrückt genug sind, irgendwas zu machen, was ihm gerade wichtig ist. Oder Gott hat eine Perspektive, die einfach, der hat eine Weisheit, die größer ist als unsere. Von daher haben wir es nötig, alle Dinge im Gebet zu bewegen. Wir haben es nötig, Weisheit von ihm zu erbitten. Wir haben es nötig, immer wieder einen Schritt zurückzutreten und zu fragen, Gott, bist du es vielleicht gerade? Wo bist du jetzt gerade drin? Wir müssen lernen, das Geschehen auf dieser Welt im Geist und im Blick auf Jesus und mit einem demütigen und betenden Herzen zu verfolgen und zu bewerten. Wer sich einfach nur von menschlicher Wahrnehmung, von menschlichen Motiven und Emotionen und Launen leiten lässt, der wird in die Irre laufen und der wird auch keinen Frieden finden in dieser Welt. Da wirst du nur verrückt. Wenn man die Welt und die Gesellschaft anschaut, ohne Gott zu fragen, Gott, wo bist du gerade dran? Was sind gerade deine Themen? Was sind gerade deine Leute, die du aufgestellt hast? Man wird total verrückt, weil man versteht die Welt nicht mehr. Und ich glaube, Gott ist gnädig genug mit uns, dass er uns ausreichend Anteil geben wird an seinem Handeln und ausreichend uns eine Perspektive geben wird vom Himmel her, wenn wir ihn danach fragen. Es heißt im Alten Testament, Gott der Herr tut nichts, ohne seinen Ratschluss, seinen Knechten, den Propheten zu offenbaren. Und Paulus sagt dann in 1. Korinther 14, Vers 1, strebt nach den geistlichen Gaben am meisten, dass ihr prophetisch reden könnt, dass ihr prophezeien könnt, weil wir es so nötig haben, Gottes Perspektive immer wieder neu zu bekommen, weil wir sie als Menschen intuitiv nicht haben. Unsere menschliche, natürliche Sicht, wenn wir auf diese Welt schauen, auf unsere Umgebung und auf die Gesellschaft, da wird oft was anderes bei rauskommen in unserer Bewertung, als es aus Gottes Perspektive Realität ist und wahr ist. Von daher ist es so unendlich wichtig, alle Dinge vom Geist her zu sehen und ihn zu bitten, dass er uns geistlich sehen lässt. Einer der Irrtümer, den wir aufsetzen können, ist, dass wir Gott nicht wahrnehmen in dem, was er auch in unserer säkularen Gesellschaft tut und wo er manchmal Leute erwählt, die uns nicht genehm sind. Das, was es uns dabei manchmal auch schwer macht, sind ja auch manchmal die Berührungsängste, die wir haben, mit bestimmten Teilen der Gesellschaft umzugehen. Oder mit bestimmten, mit bestimmten Dingen, Lehren, Bewegungen irgendwie klarzukommen. Berührungsängste sollten wir aber nie damit verwechseln, ein heiliges Leben zu leben. Also Berührungsängste und Heiligkeit ist was völlig Grundverschiedenes. Angst ist nämlich nie eine Frucht des Geistes. Also immer wenn uns Angst regiert und auf Abstand hält und Angst verhindert, dass wir uns bestimmten Menschen oder Dingen nähern können, dann ist es immer ein Indikator dafür, dass wir keine geistliche Perspektive haben auf die Dinge. In 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt Paulus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung. Also, es ist ja ganz im Gegenteil so, nämlich wenn der Geist Gottes gekommen ist, in der Bibel, dann wurden Leute mutig. Das Ergebnis war Mut. Wenn man die ersten Kapitel der Apostelgeschichte sieht, dann merkt man genau das. Also die verstörten Jünger, die 120 Leute dort im Obergemach, die waren zusammen, bis der Geist kam. Und als er da war, dann haben sie die Fensterläden aufgemacht, sind raus auf die Straße, haben gepredigt. Und die Leute wussten gar nicht, was mit denen plötzlich los ist. Und dann geht die erste Verfolgungswelle los und die Jünger kommen dann wieder, 2 Kapitel später, Apostelgeschichte 4, kommen wieder zusammen, erzählen, was jetzt gerade los ist. Und sie beteten und die Städte erbebte und der Geist erfüllte sie und sie wurden mit Freimut erfüllt. 2 Kapitel nach Pfingsten. Wieder eine neue Ladung des Heiligen Geistes abgekriegt, mit dem Ergebnis, dass sie wieder neu mutig wurden, um wieder rauszugehen. Also die Wirkung des Geistes ist nie, dass sie uns verängstigt und dass wir von Ängsten geleitet auf Abstand gehen von irgendwas, sondern die Wirkung des Geistes ist durchweg, dass sie uns mutig macht, reinzugehen, mitten in die Gesellschaft hinein und dort zu stehen für das Reich Gottes, zu stehen für Jesus. Paulus ist das perfekte Beispiel. Wenn man sieht, wie der in Athen unterwegs ist, sich dort bewegt zwischen den ganzen Götzenaltären und Tempeln und Götzenbildern und unter den Philosophen, den großen philosophischen Schulen der griechischen Welt, die Epikureer, die Stoiker werden dort erwähnt in Apostelgeschichte 17. Und er geht dort durchs heidnische Epizentrum Griechenlands, kann man sagen, in Athen und hat da null Berührungsängste, schaut sich das alles an. Er sagt ja später, ich bin rumgegangen, ich habe gesehen, ihr verehrt die Götter wirklich erstklassig und findet da sogar noch wertschätzende Worte und dann fängt er natürlich an, von Jesus zu reden. Aber erstmal merkt man, er hat da null Berührungsängste. Der geht dort rein in die Stadt und dann dort mitten auf dem Areopag, wo sich der Gerichtshof Athens befand, dort haben sie ihn dann hingebracht und dort fängt er dann an, die griechischen Philosophen zu zitieren. Also das sieht man auf den ersten Blick nicht. Aber wenn man mal diese Texte sich anschaut in Apostelgeschichte 17, er bringt dort Zitate nicht aus dem Alten Testament, sondern von den griechischen Philosophen, die er gelesen hatte, die er kannte. Aratus und Kleanthes werden dort zitiert. Das waren beide Stoiker, die Jahrhunderte vorher gelebt haben. Das wäre, als wenn wir mit Hilfe von Goethe und Lessing das Evangelium predigen und uns auf die Straßen stellen und sagen, hat euch nicht schon Goethe gesagt? Und dann leiten wir davon was über das Evangelium ab. So ist Paulus dort unterwegs und hat dort scheinbar kein Problem. Und sogar noch krasser, er verwendet ein Zitat, wo es um Zeus geht und redet dann einfach, als würde es da um Gott gehen. Er verwendet ein Zitat von Aratus wo Zeus erwähnt wird und deutet es einfach mal um auf Gott und predigt ihnen das Evangelium. Er diskutiert da nicht rum, ob Zeus und der jüdisch-christliche Gott nur dasselbe ist oder nicht. Das ist für ihn natürlich klar, da kommt er ja am Ende bei raus, ja, als er dann über Jesus redet. Aber das ist jetzt nicht, dass er da irgendwie ganz vorsichtig anfängt zu differenzieren, sondern er haut das Ding einfach rein, dieses Zitat, und fängt an, seine Lehre über Gott und über den Messias Jesus auszubreiten. Dann nimmt er den Altar des unbekannten Gottes, also den er dort gefunden hat in Athen, und nimmt das als Anlass, um das Evangelium zu predigen, nimmt es als Aufhänger und sagt, jetzt sage ich euch, wer dieser Gott ist, dieser unbekannte Gott, und predigt ihn. Jetzt muss man sich aber überlegen, initiiert wurde dieser Altar Jahrhunderte vorher von Epimenides. Der war nicht nur ein Philosoph, sondern der war auch Wahrsager und Reinigungspriester. Der hat dieses Ding dort bauen lassen, diesen Altar für den unbekannten Gott. Und Paulus sieht das hier, ein Altar für einen unbekannten Gott, und fängt an, das, was er immer macht, das als Anlass zu nehmen und über Jesus zu predigen, völlig ohne Berührungsängste und irgendwie überhaupt nicht vorsichtig dort und sagt, das ist ja alles okkult oder so, sondern er tut einfach so, als wäre das wie geschaffen vom Heiligen Geist als Vorlage, damit er hier das Evangelium allen Stoikern und Epikureern predigen kann. Übrigens, diesen Epimenides, der diesen Altar für den unbekannten Gott dort mit initiiert hat, den zitiert er dann auch noch im Titusbrief, ja, Titus 1, Vers 12. Da kommt ein Zitat von ihm. Da geht es dann um diese Kreter, sind alles, alles dicke Bäuche und Lügner und so. Das ist nochmal spannend für sich, dieses Zitat. Also, null Berührungsängste mit der griechischen Philosophie und der Götterwelt der Antike. Ihm ist das alles vertraut. Er hat die Philosophen gelesen. Deswegen kann er sie zitieren. Er erkennt in ihnen an, was anerkennungswürdig ist. Den Rest, der fällt halt hinten runter. Er lebt völlig frei nach dem Grundsatz, prüft alles und das Gute behaltet. Also mit so einer Unbeschwertheit geht er durchs Leben, da kann man nur staunen. Und er hat aber seinen Glauben nicht auf diese Dinge gebaut, das wird absolut deutlich, sondern sein Glaube steht auf der Begegnung mit dem lebendigen Gott, mit dem lebendigen Jesus. Er hat kein Problem damit, alles andere wahrzunehmen und irgendwie noch gebrauchsfähig zu machen, um das Evangelium zu predigen, aber sein Herz hängt nicht daran. Und das ist der Punkt, um den es geht. Der Punkt ist nicht, dass wir irgendwie aus dieser Welt fliehen könnten. Das geht überhaupt nicht, sondern wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und Paulus geht in größter Entspanntheit mit diesem Fakt um. Er ist mitten in dieser Welt, er ist konfrontiert mit allen Dingen, er nimmt sie in sich auf, mit so einem ständigen Prüfet alles und das Gute behaltet. Und was er irgendwie noch verwenden kann für was Gutes, das nimmt er raus und der Rest fliegt halt raus. Ja. Und dann geht er weiter und predigt das Evangelium. Er liebt Jesus und alles, was er sagt, dient dazu, das Evangelium den Griechen zu verkündigen. Das treibt ihn an, darin ruht er, darin steht er. Deswegen hat er auch kein Problem, die anderen Dinge an sich ranzulassen, weil es nichts macht mit ihm. Wenn das Herz Jesus gehört, und wenn man vereinnahmt ist aus Liebe zu ihm und wenn unser Antrieb ist, den Griechen und den Barbaren und Skythen und wie es alles heißt im Neuen Testament, das Evangelium zu predigen, dann wird all das mit uns nichts machen. Sondern unser Herz hängt an Jesus. Völlig, in völliger Freiheit und ohne jede Berührungsangst. Meine Nebenbemerkung, es ist ja, also manche haben ja ihre Sorge, wenn ich mich zu viel auch mit Wissenschaft oder zum Beispiel auch mit Theologie beschäftige, dass der Glaube einem dann abhanden kommt. Aber aus meiner Sicht ist das eine Verdrehung der Zusammenhänge. Denn wenn uns der Glaube abhanden kommt und wir mit unseren Zweifeln nicht mehr klarkommen, dann war es in aller Regel nicht ein zu viel an Wissenschaft und an Theologie und sonst was, sondern ein zu wenig an echter, innerer, persönlicher Gottesbeziehung. Da kann ich nicht das andere dafür verantwortlich machen. Sondern es würde ja sonst im Umkehrschluss bedeuten, dass die Vermeidung aller äußeren Einflüsse und wissenschaftlicher Einblick und sonst was automatisch glaubensstärkend wäre. Ist ja nicht so. Oder dass die Beschäftigung mit den richtigen Inhalten automatisch einen lebendigen, erweckten Christen aus mir macht. Ist ja auch nicht so. Sondern nur die persönliche innere Begegnung mit dem lebendigen Jesus wird in uns was am Brennen und am Kochen halten und wird unseren Glauben stärken, wird unsere Gottesbeziehung voranbringen und auf ein festes Fundament bringen, ganz egal, was ringsherum noch abgeht. Und da heraus werden wir dann erstmal fähig, alles Wissen irgendwo richtig einzuordnen. Alles, was uns an Impulsen und Einflüssen und irgendwo begegnet und an Einsichten und Erkenntnissen, das kann man dann erstmal überhaupt einordnen und prüfen. Deswegen ist immer die Frage, worauf konzentriere ich mich und was mache ich verantwortlich für was? Paulus konnte sich mit den höchsten philosophischen und wissenschaftlichen Bewegungen seiner Zeit auseinandersetzen und trotzdem hatte die Einfachheit des Evangeliums in aller Schlichtheit und Kraft gepredigt. Es hatte keinen Einfluss darauf. Und es ist wichtig, das einfach zu verstehen und das richtig einzusortieren. Ansonsten setzen wir den Hebel an den falschen Stellen an und es wird unseren Glauben auch nicht lebendiger machen. Sondern die Frage ist immer, sind wir wirklich in Jesus so wie die Rebe am Weinstock, so wie Jesus das sagt, dass er durch uns fließt? Und wenn das der Fall ist, dann wird uns der Geist Gottes mit Mut erfüllen, die direkte Konfrontation mit der normalen Gesellschaft und mit allem, was dazugehört, eben nicht zu vermeiden, sondern sie zu suchen im Namen Jesu. Und dort ranzugehen und diese Dinge wirklich mit einer freudigen Unbeschwertheit, aber eben in der Kraft Jesu anzugehen. Von daher ist der lebendige Glaube, die lebendige Beziehung zu Jesus nicht vom Prinzip her bildungsfern oder wissenschaftsfeindlich oder irgend sowas, was einem manchmal danach gesagt wird, sondern im Idealfall sogar sehr wissenschaftsfreundlich und bildungsbegeistert, aber immer durch die Brille von Jesus und im Hinblick auf eine lebendige Beziehung zu ihm. Von ihm her werden wir alle Weisheit und Erkenntnis erfahren und einordnen können und differenzieren können. Wir werden überhaupt erstmal fähig, von Gott her die Dinge zu denken. Und wir werden dankbar alles aufnehmen, was an von Gott inspirierten Impulsen irgendwo da ist und erscheint, durch wen auch immer er es zutage bringt. Deswegen halte ich es für einen falschen Weg, in völliger Abgeschottetheit zu leben und aus Prinzip bestimmte Teile der Gesellschaft zu verwerfen oder bestimmte Bereiche, die auch Wissen hervorbringen und generieren, irgendwie abzulehnen, sondern wir müssen in Jesus sein, in Jesus leben und von ihm her alles prüfen und das Gute behalten und fragen, Gott, wo bist du drin? Was bringst du gerade wieder an Neuem hervor? Was schaffst du gerade? Wen hast du dir heute ausgesucht, um irgendeine Wahrheit, irgendeine Erkenntnis zutage zu bringen? Oder wen hast du heute auserwählt, um irgendeine Bahn zu brechen, um deine Pläne zu verwirklichen und die Dinge deines Reiches voranzubringen, auch wenn es vielleicht aus völlig ungewohnten Ecken kommt? Ich finde das sehr wichtig, diesen Punkt. Und wenn ich in der Bibel lese, komme ich irgendwie daran nicht vorbei. Noch ein Beispiel aus dem Alten Testament. Daniel und seine drei Freunde, die lebten ihre Gaben und ihre Weisheit in einem absolut heidnischen Kontext aus. Sie standen dort mitten in Babylon und es wird sogar richtig verrückt. Daniel ist prophetisch begabt, er kann Träume auslegen und Nebukadnezar ist so begeistert davon, dass er ihn einsetzt als den Obersten aller Zauberer, Magier, Zeichendeuter, Astrologen und so weiter. Also es ist ja eine richtige Gesellschaftsschicht gewesen, also ein richtiges Beamtentum unter den, eine okkulte Beamtenschicht. Und Daniel, als von Gott inspirierter Prophet, wird eingesetzt als der Chef von all denen. Das waren seine Mitarbeiter, die er zu beaufsichtigen hatte. Und das war sein natürliches Umfeld, in dem er gelebt hat. Also man muss sagen, die direkte Konfrontation mit Heidentum. Völlig. Und darin hat er jahrzehntelang gelebt. Ich habe jetzt nicht gezählt, unter wie vielen Herrschern, aber es waren etliche. Jahrzehnt um Jahrzehnt steht er in diesem Kontext und seine Freunde auch und sie leben dort für den Herrn. Und sie übernehmen Verantwortung. Und ihr direktes Umfeld sind die größten und bekanntesten Magier und Zauberer der damaligen Welt. Das sind die Kollegen, die sie jeden Tag auf Arbeit getroffen haben. Das ist so die Gesellschaft, in der sie sich bewegt haben und aufgehalten haben. Und sie haben es als von Gott genommen und haben gewusst, das ist der Platz, wo Gott uns einfach mal hingestellt hat. Da können wir jetzt auch nichts dafür. Wir wurden ja verschleppt. Wir haben es uns auch nicht ausgesucht, jetzt hier Verantwortung zu übernehmen für diesen Bereich der Gesellschaft. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Und sie stehen dort. Und auch die Freunde von Daniel, die gehen dann auch noch mit. Da gibt es so diese Begebenheit, wo Nebukadnezar ein riesiges Götzenbild errichten lässt, 30 Meter hoch oder so, und der gesamte Hofstaat, das gesamte Beamtentum des Babylonischen Reiches sollte dort zusammenkommen, in dem Tal Dura, wo das Ding aufgestellt war, und sie sollten dort anbeten, und die drei Freunde, die gehen da ganz normal mit, weil sie ja mitgehen sollten, sind dort dabei, wie alle anderen auch, aber dann kommt die Grenze, und die Grenze ist die Anbetung. An dem Punkt, wo es darum ging, auf die Knie zu fallen und dieses Götzenbild anzubeten, da war ein Schluss. Und da hatten sie auch die Entspanntheit, dann sich hinrichten zu lassen dafür und das Risiko einzugehen, dort im Feuerofen zu landen. Und dazu wurden sie dann auch verurteilt. Der König war gnädig genug, ihnen noch eine zweite Chance zu geben. Haben sie sich wieder nicht hingekniet vor dem Götzenbild. Und dann sind sie dort im Feuerofen und ein Engel ist noch mit da und die verbrennen nicht und der König ist tief beeindruckt und bekehrt sich und lässt ausrufen im ganzen Reich, dass wer auch immer diesen Gott lästert, der geht drauf. Ja, also da wird auch die Gesetzgebung geändert und man merkt, wie eine geistliche Revolution durchs Land geht, weil diese drei Leute zum einen ihre Verantwortung wahrgenommen haben und in völliger Treue und Entspanntheit in einem tiefst heidnischen Umfeld einfach mal ihren Mann gestanden haben. Und sie sind mitgegangen bis vor dieses Götzenbild. Aber die Anbetung, das ist der Punkt, da ist die Grenze erreicht. Und das ist immer der Punkt. Die Grenze ist nicht erreicht, wenn uns irgendwas kulturell nicht gefällt oder uns Unbehagen bereitet und wir irgendwas nicht gewohnt sind und sagen, das geht ja gar nicht, das kann man doch so nicht machen. Das haben wir früher auch nicht so gemacht. Das ist nicht der Punkt, wo die Grenze erreicht ist in der Bibel. Bei den ganzen Beispielen, die man sich anschauen kann, sondern der Punkt ist die Anbetung. Wem gilt unsere Anbetung? Bis hin zur Offenbarung dann, das letzte Buch der Bibel, der zentrale Punkt ist immer die Anbetung. Wem gehört unser Herz und wem gilt unsere Anbetung? Und da waren diese Leute hier sehr, sehr treu. Sie waren nicht von dieser Welt, aber sie waren mitten in dieser Welt. Mehr in dieser Welt kann man gar nicht sein, als die gelebt haben über Jahrzehnte hinweg. Und sie haben das getan, was Gott ihnen anvertraut hat. Es waren keine Leute, die man jetzt nachsagen könnte, Mensch, ihr macht ja faule Kompromisse und ihr lasst euch da mit den falschen Leuten ein und versucht doch zu fliehen nach Israel. Das ist ja, also, das hätte doch jeder von uns gesagt, oder? Geht zurück heimlich, haut ab nachts, geht nach Israel, baut Jerusalem wieder auf oder so, wie später dann auch passiert ist. Geht doch raus aus diesem heidnischen Umfeld dort. Lasst euch lieber ins Gefängnis stecken, als mit diesen Astrologen und Zauberern dort Jahrzehnte eures Lebens zu verbringen. Ich glaube, viele fromme Leute hätten so eine Empfehlung gegeben, aber sie haben es nicht getan. Und sie haben das getan, wozu Gott sie hingestellt hat in diese Welt. Und das ist eine Spannung. Also das ist eine Herausforderung für uns alle. Einfach die Frage, wie sieht es denn aus, in dieser Gesellschaft zu leben? Die an manchen Stellen noch längst nicht so schlimm ist, wie das, was wir hier in der Bibel lesen. Wir haben uns nicht zu beklagen. Wenn es irgendwo Mut erfordert, für Jesus zu leben, dann nicht in unserer Gesellschaft. Wir haben es relativ leicht, das ist easy. Es sind gar nicht so viele Herausforderungen manchmal, wie andere auszustehen haben heutzutage oder in anderen Teilen der Welt. Der Punkt ist einfach, sind wir gegründet in Jesus und ist der Geist wirklich lebendig in unserem Leben drin, dann brauchen wir keine Hemmungen zu haben und keine Berührungsängste zu haben, sondern dann geht's los, dann geht's rein in diese Welt. Hier kommen schon Ströme lebendigen Wassers von oben. Die Rohre rauschen. Ja, so, und der Punkt ist ja, wenn man diese Geschichten anschaut, dann merkt man, so schafft Gott Neues in dieser Welt. Also das ist sein schöpferisches Handeln, dass er die Wiederherstellung aller Dinge vorantreibt, dass er dort wirklich sein Reich aufrichtet. Das tut er ja durch Menschen, die genau so leben, die genau das tun. Er erfüllt sie mit seinem Geist, begabt sie, begnadet sie, befähigt sie und schenkt ihnen Mut, Freimut, damit sie in der Lage sind, dorthin zu gehen, an diese Orte und genau das zu tun, wozu sie geschaffen wurden und wozu Gott sie eingesetzt hat, nämlich in seinen schöpferischen Gaben zu leben, damit ein Weg bereitet wird, damit die Dinge in Wirklichkeit kommen, die Gott sich überlegt hat. Wenn wir uns manchmal mehr auf die Anbetung Gottes konzentrieren würden, als auf unsere kulturellen Missstände und Dinge, an denen wir uns reiben und worüber wir uns den ganzen Tag aufregen könnten, dann könnten wir manchmal vielleicht auch viel, viel mehr Frucht bringen und viel mehr Licht sein, viel mehr Salz sein, wie Jesus sagt, in unserer Gesellschaft, in der Gesellschaft, die Gott so dringend nötig hat. Und die einfach nur, also es heißt an einer Stelle in der Bibel, die Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die Kreatur sehnt sich danach, ja, die Schöpfung. Das heißt, auch unsere Gesellschaft wartet im tiefsten Inneren auf das Offenbarwerden der Söhne und auch Töchter Gottes, dass Leute da sind, die das Reich Gottes demonstrieren an ihrem eigenen Leib, in der Art und Weise, wie sie leben. Und zwar mitten in dieser Gesellschaft und nicht fernab von ihr. Vielleicht könnten wir dann auch, wenn es uns mehr um die Anbetung Gottes und um die Repräsentation von ihm und von seinem Handeln gehen würde, als darum, uns an allem zu reiben und aufzuregen, was alles schief läuft, dann könnten wir vielleicht auch manchmal besser wahrnehmen, wo Gott überall, auch im Unvollkommenen und auch manchmal in einem heidnischen Umfeld am Wirken ist, wo er unterwegs ist, wo er selbst der Handelnde ist und manche Dinge vorantreibt. Denn, wie wir schon gesagt haben, er wählt sich halt manchmal die eigenartigsten und unwahrscheinlichsten Persönlichkeiten, um bestimmte Elemente seines Planes voranzubringen. Der Grund dafür, dass Gott das so tut, ist eben, dass er oft mit Vorliebe das Schwache und auch das Törichte erwählt. Das ist im Prinzip seines Reiches fast, kann man fast sagen, wie so eine Gesetzmäßigkeit. Das macht er gerne. Das könnte einen aufregen, dass er das so macht manchmal. Er erwählt mit Vorliebe manchmal das Schwache und das Törichte und zwar auch mit Vorliebe in seiner Gemeinde. 1. Korinther 1, Vers 26. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Gott gebraucht manchmal bewusst das Schwache und das Törichte, um die Weisen zu demütigen, um Demut hervorzubringen. Und hier müssen wir genau hinschauen, Gott gebraucht manchmal Menschen und Dinge, die tatsächlich dumm sind. Also jetzt wirklich, nicht nur nach der Meinung von Menschen, sondern es kann sein, Gott gebraucht tatsächlich manchmal Dinge, die sind dumm. Ganz real dumm. Auch in der Gemeinde Jesu kann sowas passieren. Er gebraucht sie, damit die Weisen, die tatsächlich weise sind, nicht nur die, die so tun und denken, sie wären es, sondern damit die Weisen, die wirklich Weisheit haben, demütig werden müssen, um Gott erkennen zu können. An der Stelle, wenn solche Dinge geschehen, dann ist für Gott die Demut manchmal der höhere Wert als die Weisheit. Gott lässt sich manchmal nur ergründen durch Menschen, die gelernt haben, in Demut zu ihm zu kommen und in Demut auf diese Welt zu schauen und auch auf die Gemeinde Jesu zu schauen. Und es bedeutet manchmal, dass wir manchmal herausgefordert sind, auch Menschen und Situationen und Dinge anzuerkennen, als von Gott anzuerkennen, die aus rationaler Sicht tatsächlich ein bisschen dümmlich sind. Und es kann sein, dass wir und andere vielleicht manchmal wirklich Weisheit haben, aber herausgefordert sind, die hinten anzustellen und uns einfach zu demütigen. Die Weisen sind dadurch nicht weniger weise, die Törichten sind deshalb nicht weniger töricht. Das heißt nicht, dass es gut ist, töricht zu sein. Das heißt auch nicht, dass es falsch ist, weise zu sein. Aber es heißt, dass wir manchmal herausgefordert sind, Gott zu suchen in einer Art und Weise, die uns nicht einleuchtet und die uns wirklich herausfordern kann. Gott macht es mitunter genauso, weil ihm die Demut in dem Moment der höhere Wert ist, als die Weisheit zum Beispiel. Und da merken wir, wie kompliziert das Reich Gottes sein kann. Und gleichzeitig auch so wunderschön und so faszinierend, wie Gott die Dinge tut. Deswegen lasst uns immer aufmerksam sein, dass wir nicht selbstverliebt glauben, dass Gott uns gebraucht, weil wir etwa so weise und so fähig sind. Es ist der erste Irrtum, wenn wir so rangehen. Es kann sogar sein, dass Gott uns vielleicht manchmal gebraucht, weil wir so dumm sind und so schwach. Sadhu Sundar Singh, ein indischer Christ, der hat mal gesagt, wir sind manchmal wie der Esel, auf dem Jesus nach Jerusalem geritten ist und freuen uns, wie die Leute uns ihre Mäntel und ihre Zweige vor die Füße werfen und welche Ehre uns zuteil wird, während wir in die Stadt einmarschieren und merken überhaupt nicht, dass es nicht um uns geht, sondern um den Herrn, der auf uns sitzt, der auf uns in die Stadt einmarschiert. Jesus hat seine Füße auf diese Mäntel und Zweige nie gesetzt. Aber der Esel ist drüber marschiert, ist dort über diesen Boden gelaufen. Aber wie absurd wäre es zu denken, dass all das aufgrund der Herrlichkeit des Esels geschehen ist, sondern es ist aufgrund der Herrlichkeit des Herrn, aufgrund dessen, dass Jesus auf ihm sitzt. Und so funktioniert Jüngerschaft. Also in unserer Schwachheit, in unserer Torheit, in unserem jämmerlichen Dasein manchmal, dürfen wir zuweilen ein Bewegungsmittel von Jesus sein. Er sitzt auf uns und reitet in die Stadt hinein, aber es geht nicht um uns. Sondern es geht um Jesus und um die Ehre von Jesus. Und das müssen wir anerkennen und dürfen nicht glauben, dass die Ehre und das Gelingen und wenn manchmal Dinge gut gelaufen sind, dass es irgendwie damit zusammenhängen würde, dass wir besonders gut geeignet wären oder besonders weise und besonders fähig wären. Der Esel kann froh sein, dass er nicht das zu tragen hat am Ende, was Jesus getragen hat. Sondern seine Aufgabe war einfach nur, Jesus zu tragen. Und mit Jesus voranzugehen und ihn zu beherbergen, sozusagen. Ein Transportmittel für ihn zu sein, für seine Kraft und für seine Herrlichkeit. Paulus wusste das, als er sagte, meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Es geht nicht darum, dass wir besonders fähig unterwegs sind, sondern darum, dass sein Geist da ist und dass seine Kraft da ist. 1. Korinther 2, Vers 4 steht das. Und indem wir das tun, was Gott sagt und uns unserer Schwachheit und seiner Herrlichkeit bewusst sind, da passiert was Bedeutendes, nämlich wir werden wirklich weise. Das ist jetzt der spannende Kreislauf. Indem man sich bewusst ist, dass wir im Vergleich mit Gott überhaupt keine Weisheit haben und schwache Gefäße sind, schwache Transportmittel sind für seine Herrlichkeit, indem uns das bewusst wird, werden wir ja tatsächlich weise. Das ist Weisheit. Und da gibt Gott dann noch dazu und wird uns wirklich weise machen. Denn die Bibel sagt auch klar, dass es unterschiedliche Kategorien von Weisheit gibt. Nicht alles, was aus einer bestimmten Perspektive weise ist, das ist auch das, was Gott in dem Moment will und was Gott wirklich weise findet. Man kann manchmal denken, man wäre weise, aber man ist es nicht. Sondern indem man versteht, dass man es nicht ist, wird man es. Das ist so die Logik. Jakobus 3, Vers 13 sagt uns, was echte Weisheit mit sich bringt. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seiner Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Weisheit, die von Gott kommt, die wird von ihrem Wesen her immer auch uneigennützig, selbstlos und auch friedensstiftend sein. Es gibt auch eine gewisse Form finsterer Weisheit. eine Weisheit, die das nicht ist. Also mal ein banales Beispiel. Diejenigen, die letztes Jahr den Raub im Grünen Gewölbe in Dresden vollzogen haben, die hatten ja sowas wie Weisheit, ja? Also wie die das angestellt haben, aber es ist eine zerstörerische Form von Weisheit, die niemanden genützt hat, außer ihnen selbst. Ihr Ziel ist ihnen in eindrucksvoller Weise gelungen, also das Ziel, was sie hatten, ist ihnen ja wirklich gelungen. Das war ja Kreativität auf höchstem Level. Aber sie haben damit nichts Sinnvolles geschaffen. Die Frucht ist nicht sinnvoll. Es bringt nichts. Außer ihnen selbst. Ihre Kreativität bestand darin, für sich selbst Gewinn zu erwirtschaften. Und das ist nicht das, was die Kreativität Gottes in unserem Leben und in der Gesellschaft hervorbringen wird. Seine Kreativität, wenn die wirksam werden wird, wenn seine Weisheit zum Tragen kommt, dann wird es immer etwas hervorbringen, was Leben bringt, was Wachstum bringt, was Fortschritt bringt, was Erneuerung und Wiederherstellung bringt für viele, nicht nur für mich selbst. Die Kreativität Gottes wird immer was schaffen, was der Welt zum Segen werden wird. Ob wir wirklich kreativ im Sinne Gottes sind, ob wir wirklich Weisheit haben im Sinne Gottes, wird sich daran zeigen, ob unser Leben und unser Dienst und unser Wirken etwas hervorbringt, was der Welt Gutes bringt, was Segen bringt für unser Umfeld und nicht nur für uns. Ansonsten ist alle Kreativität vergeblich. Deshalb ist beispielsweise auch ein zentrales Kennzeichen der Weisheit Gottes, dass sie Frieden mit sich bringt und Leben fördert. Es bringt Frieden. Wir sind dazu berufen, Friedensstifter zu sein, weil es im Wesen von Gottes Schöpfungshandeln liegt, dass er Frieden schafft, dass er Wiederherstellung bringt, dass es keinen Anlass mehr gibt für Konflikt und Streit. Mal hier ein paar Beispiele. Als nämlich Salomo mit Weisheit erfüllt wurde, in 1. Könige 5, Vers 26, da heißt es, der Herr aber hatte Salomo Weisheit gegeben, wie er ihm zugesagt hatte. Und das Ergebnis, es war Friede zwischen Hiram und Salomo. Also das war hier der König Hiram, und sie schlossen einen Bund miteinander. Er wurde mit Weisheit erfüllt, und was passiert? Friede zwischen Völkern. Das ist das Wirken Gottes, wenn er kreativ wird, wenn er schöpferisch aktiv wird. Oder dann Sprüche 13, Vers 10, durch Übermut gibt es nur Zank, bei denen aber, die sich raten lassen, ist Weisheit. Also hier wird Zank und Weisheit gegenübergestellt. Wenn wir in unserem Umfeld sehr viel Streit und Zank und Zwietracht erleben, dann lasst uns fragen, Gott, wie können wir Werkzeuge deines Handelns werden in dieser Situation, denn wir sind dazu berufen, Friedensstifter zu sein. Wenn in unserem Umfeld, wo wir vielleicht schon seit Jahren stehen, kein Friede einzieht, dann sagt es mehr über uns als über unser Umfeld. Denn wie kann es sein, dass wir sozusagen der Esel sind, auf dem Jesus in die Stadt kommt, wo Jesus mitkommt, wo sein Geist uns erfüllt und auf uns ruht und er mit seinen Gaben wirken will. Und wenn seine Gaben wirken, dann werden sie immer was hervorbringen, was Reich Gottes gemäß ist. Und dann müssen wir fragen, na Gott, wie sieht's denn aus? Was ist denn mein Job in dem Ganzen? Was kann ich beitragen in meiner Familie, in meinem Kollegenkreis, in meinem direkten Umfeld, in meiner Nachbarschaft, dass hier wirklich Weisheit geltend gemacht wird, dass Friede geschaffen wird. Gottes Weisheit schafft Frieden und erhält damit Leben, denn Unfriede tötet in der Endkonsequenz. Die Abwesenheit seiner Weisheit, die verursacht immer Streit und am Ende Tod. Aber da, wo seine Weisheit kommt, wo Gott schöpferisch tätig wird, da wird das Leben sich breit machen. Wirkliche Menschen des Friedens, die leben deshalb immer in einer gewissen Form der Kreativität und der Weisheit Gottes, ob sie es nun wissen oder nicht. Das ist jetzt auch wieder spannend, denn es gibt ja auch Friedensstifter, die von Gott wirklich in seine Pläne eingebaut werden, die ihn noch nicht kennen. Noch nicht, manchmal hoffentlich. Also ich denke da zum Beispiel auch an die großen Friedensstifter und Friedenspolitiker des letzten Jahrhunderts. Die haben Dinge zustande gebracht, die völlig im Sinne Gottes sind. Wenn ich an Gandhi denke, Nelson Mandela, Martin Luther King und so. Aber einige von denen, die haben Jesus als ihren Friedefürsten, was er ja ist, nie wirklich ergriffen, obwohl sie sich ihm stets angenähert haben. Also auch wenn man hört, wie Gandhi über Bibel, Jesus, Christen und so redet, der hat was verstanden. Und er hat mehr gelebt als mancher Christ. Und er ist ein Werkzeug gewesen, um bestimmte Dinge voranzubringen, in einer gottgemäßen Weise, auch in einer jesusgemäßen Weise. Aber er hat ihn nicht mal richtig erkannt bis zum Schluss. Und auch das müssen wir aber anerkennen und wertschätzen und registrieren, dass es der Herr ist, der hier am Wirken ist, der seine Dinge tut, der sein Reich voranbringt. Es ist ja trotzdem die Weisheit Jesu, auch wenn derjenige das nicht weiß, dass es von Jesus kommt. Und das ist wichtig zu unterscheiden, nämlich, was ist in einer Person und in einer Bewegung und in einem Ereignis von Gott und was nicht. Nichts auf dieser Welt ist nur von Gott. Nur Gott. Es ist immer schwach, es ist immer sündhaft. Kein Mensch ist nur von Gott in allem, was er tut und denkt und sagt. Selbst die heiligsten Heiligen der Geschichte waren nicht in allem nur von Gott. Und genauso gibt es auch niemanden, der immer nur komplett ohne Gott ist. Sondern wir müssen erkennen, also wir müssen lernen, Gott zu erkennen in allem, was ist, in allem, was geschieht. Und so wie es geschehen kann, dass durch Weisheit und durch Gottes Handeln und durch seine Nähe Frieden sich breit macht und dadurch das Leben kommt, sehen wir auch das Gegenstück dazu, was passiert, wenn man sich von Weisheit, Kreativität und Gottes Lebenskraft verabschiedet. Was am Ende kommt, ist auch in der Gesellschaft der Tod. Ich will ein drastisches Beispiel bringen und das ist Kambodscha. Manche von euch kennen so die Geschichte von Kambodscha mit der Roten Khmer. Das war eine Form des Kommunismus, was sie dort aufgebaut haben, aber absolut absurd und abstrus, was sie dort geschaffen haben. Das waren Maoisten und die wollten Kambodscha in einen Agrarkommunismus verwandeln. Das heißt, die wollten eigentlich die ganze Gesellschaft zurückkatapultieren in eine Agrargesellschaft. Und das haben sie auch getan. Sie haben die gesamte Stadtbevölkerung auf die Reisfelder deportiert. Die Städte wurden zu Geisterstädten, auch die Hauptstadt von Kambodscha. Alle mussten schwarze Einheitskleidung tragen, alles Bunte, Individuelle und Kreative wurde verbannt aus dem Alltag. Alle mussten auf die Felder. Viele sind umgekommen, schon auf dem Weg dahin. Bücher wurden verbrannt. Lehrer und fast alle Intellektuellen wurden ermordet im ganzen Land. Also alle, die irgendwie Wissen, Weisheit, Erkenntnis hatten, wurden ausgelöscht. Schon wenn man lesen konnte oder eine Fremdsprache beherrscht hat, war man in Lebensgefahr in dieser Zeit. Selbst Krankenhäuser und Schulen wurden geschlossen und alle wurden gezwungen, auf dem Feld zu arbeiten. Also da kam so das Schlagwort des Steinzeitkommunismus auf, was sie dort gelebt haben. Religionsausübung wurde komplett verboten. Alle religiösen Tempel, Kirchen, Moscheen wurden abgerissen. Und das Endergebnis war der Zusammenbruch der gesamten Wirtschaft, Nahrungsmangel, fehlende medizinische Versorgung und letztendlich ein dramatischer Massenmord an der eigenen Bevölkerung, ein Autogenozid nennt man das. Die haben in kürzester Zeit ungefähr zwei Millionen Menschen ermordet von 7 Millionen Einwohnern im Land. Das muss man sich mal vorstellen. Der Ursprung ist eigentlich im Grunde eine Verachtung von Kreativität, Weisheit, Klugheit. Und wenn man das tut, dann ist es wie ein Abtrennen von der Lebenskraft. Es ist nämlich ein Abtrennen vom Geist, der all das hervorbringt, was man da ablehnt. Und das bringt am Ende nur den Tod. Auch für eine Gesellschaft. Und ich glaube auch, eine der wesentlichen Wurzeln dessen, dass das Christentum viel Kraft verloren hat, auch hier in unserem Land, das liegt daran, dass man sich der Weisheit Gottes in den Ideologien des letzten Jahrhunderts entfremdet hat. Also man hat sich eigentlich durch die Ideologien des letzten Jahrhunderts hindurch entfernt von Gottes Weisheit. Durch den Nationalsozialismus hindurch, durch den Kommunismus hindurch. Und die Folge ist, dass das Leben weicht. Dass einem das Leben abhanden kommt, auch dem Leib Jesu. Da, wo wir einen Weg gehen, der nicht Frieden mit sich bringt, der nicht Selbstlosigkeit, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit hervorbringt, da entfernen wir uns von der lebensschaffenden, von der kreativen Weisheit Gottes. Eli Wiesel, der hat Auschwitz und Buchenwald überlebt, und der hat gesagt, der nachdenkliche Christ weiß, dass in Auschwitz nicht das jüdische Volk, sondern das Christentum gestorben ist. Das ist ein krasser Satz, ja. Also er war selber in Auschwitz und hat gesagt, der nachdenkliche Christ weiß, dass in Auschwitz im Grunde nicht das Judentum, das jüdische Volk, sondern das Christentum gestorben ist. Eine Lebenshaltung, eine Lebenseinstellung, die nicht aus Frieden, aus Selbstlosigkeit und aus Gerechtigkeit geboren ist, die ist letztendlich ein Verrat am Reich Gottes und wird den Tod hervorbringen. Und am Ende auch den Tod für Gemeinden, für Bewegungen und natürlich auch fürs eigene Leben. Es wird das Leben, auch das geistliche Leben, einem abhanden kommen. Deswegen ist immer die Frage, was suchen wir? Und für was leben wir? Was bringen wir ein noch in diese Gesellschaft? Die Lebenskraft des Reiches Gottes, die breitet sich immer da aus, wo Menschen im Namen Jesu die Werke Gottes tun. Und diese Werke sind nun mal immer selbstlos und nicht auf unseren eigenen Vorteil bezogen und auf unser eigenes Wohlergehen. Wir haben es als Christen, glaube ich, immer wieder neu nötig, auf die Gesellschaft zu schauen mit einem suchenden Blick nach Gott. Also auf diese Gesellschaft zu schauen, nicht zuerst mit einem richtenden, verdammenden Blick, sondern zuallererst mit einem suchenden Blick nach Gott, um zu erforschen und zu verstehen, wo ist Gott gerade? Wo kann ich ihn gerade finden und erkennen? Was sind die Dinge, die er gerade tut und die er gerade wichtig findet? Und wo sind die Leute, die er gerade in Stellung gebracht hat? Und da wirklich Gott zu suchen und sich nicht davon abschrecken zu lassen, dass seine Wege, seine Methoden und seine Werkzeuge manchmal wunderlich sind. Das taucht auch auf im Neuen Testament. Paulus redet auch von den Wunderlichen in der Gemeinde. Die gibt es da auch. Also, damit will ich zum Ende kommen. Lasst uns die Augen offen halten für Menschen, für die Menschen, die Leben hervorbringen, die Frieden hervorbringen, die Selbstlosigkeit als Frucht hervorbringen. Denn auf diesen ruht die Weisheit Gottes nach Jakobus 3, wie wir es gelesen haben. Und die werden etwas zu dem beitragen, was Gott zurzeit unter uns tun möchte. Möglicherweise werden das aber auch manchmal Leute sein, die Gott noch nicht kennen. Dass sie von Gott gebraucht werden, kommt nicht unbedingt immer ihrem eigenen Seelenheil dann zugute, aber dem Großen und Ganzen. Jeder ist selbst herausgefordert, Gott wirklich zu finden, persönlich zu finden, zu suchen und zu finden. Aber Gott gebraucht auch Menschen, die ihn noch nicht gefunden haben und ihn vielleicht auch niemals finden werden. Und wir sind herausgefordert, das anzuerkennen. Und lasst uns suchen, wie wir selbst in Gottes schöpferisches Wirken in dieser Zeit einbezogen werden können und darin leben. Lasst uns um Furchtlosigkeit beten und um Unbefangenheit, um einen furchtlosen und unbefangenen Umgang mit dieser Welt und mit dieser Gesellschaft. Denn das ist ein Wirken des Geistes, dass wir mitten da hineingehen können, wo wir vielleicht aus menschlicher Sicht gerne fliehen würden. Aber das ist ein Wirken des Geistes, wenn wir rangehen können, wenn wir Konflikten niemals ausweichen, sondern immer rangehen. Immer fragen, Gott, wie willst du jetzt einen Weg schaffen? Was ist dein Wille? Wie willst du dich verherrlichen? Was ist das, was du jetzt gerade in dieser Situation durch mich tun möchtest, egal wie verrückt das Ganze ist? Lasst uns danach suchen, dass wir zu Menschen werden, die ohne Berührungsängste ihren Mann und ihre Frau stehen, um des Reiches Gottes willen, so wie Mose in Ägypten, so wie Daniel und seine Freunde in Babylon, so wie Paulus in der griechischen und römischen Welt. Wer weiß, was Gott durch uns dort schaffen kann? Wer weiß, was er durch unser Leben hervorbringt, vorausgesetzt, wir sind gegründet in ihm und in seiner Gegenwart und sind vertraut damit, bei ihm zu sein und nie von ihm getrennt zu sein, so wie die Rebe am Weinstock. Aber wir brauchen dafür Freiheit von Berührungsängsten und eine klare Fokussierung auf Jesus und seinen Heilsplan, den er durch uns auch mit vollziehen möchte. Unser Platz ist hier in dieser Welt mit allem, was dazugehört, aber unser Herz darf Jesus gehören. Voll und ganz. Und von ihm her wird durch uns was von seinem Reich aufgerichtet, geschaffen, kreiert, mitten in dieser Gesellschaft. Und ich wünsche uns das von Herzen, dass wir das entdecken, wo unser Platz ist und was Gott durch uns schaffen, kreieren möchte, im Hier und Jetzt. Amen.